Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Hamburg hat gewählt und die Partei mit den größten Verlusten feiert. Die SPD ist wie erwartet stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten ihr Ergebnis verdoppeln. Die CDU hingegen fährt in Hamburg ein historisch schlechtes Ergebnis ein. AfD und FDP bangen, ob sie im Parlament vertreten sind. Wir bekommen gleich die aktuellen Hochrechnungen dazu von Infratest DIMAP. Und natürlich analysieren wir in den kommenden 25 Minuten, warum CDU, FDP und AfD abgestraft wurden und wie sich der Erfolg der Grünen eigentlich erklären lässt. Und wir fragen natürlich, welches Signal sendet Hamburg an den Bund? Ich spreche darüber unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker. Und wie die Zeitungen von morgen das Hamburger Ergebnis kommentieren, das können Sie dann hier hören um kurz vor 11:30 in der Presseschau. Wer hat wie gewählt in Hamburg und warum? Das kann uns Sandra Schulz sagen. Sie hat den Wahlabend bei Infratest DIMAP für uns beobachtet, hat alle Analysen zur Wählerwanderung auch vorliegen. Und weil das Wahlsystem in Hamburg etwas komplizierter ist, werden noch immer Stimmen ausgezählt. Frau Schulz, was sagt denn jetzt die letzte Hochrechnung? Schafft es die AfD, in der Bürgerschaft zu bleiben oder nicht?
Nach der letzten Hochrechnung, und das ist auch der Blick, der sich jetzt stabilisiert hat über die letzten Stunden, ist die AfD mit 5,3% wieder vertreten in der nächsten hamburgischen Bürgerschaft mit knappen Verlusten von knapp einem Prozentpunkt. Die SPD, Sie haben es gerade schon gesagt, wird stärkste Kraft, sehr deutlich stärkste Kraft mit 39,1% und Verlusten von knapp 7 Prozentpunkten. Auf Platz 2 landen die Grünen mit dem drittbesten Ergebnis, das die Grünen jemals gesehen haben bei einer Landtagswahl. 24,1% der Stimmen und Zuwächse von fast 12 Prozentpunkten. Bitter, das Ergebnis für die CDU, das schlechteste Ergebnis jemals in Hamburg, das zweitschlechteste Ergebnis jemals bei einer Landtagswahl, 11,2%, fast 5 Prozentpunkte Verluste. Die Linke relativ stabil bei 9,1% mit einem guten Prozentpunkt Zuwachs und die FDP muss in diesem Moment noch zittern, wird im Moment gesehen bei 5,0, das wären Verluste von gut 2 Prozentpunkten.
Schauen wir auf die Wählerwanderung. Wie erklären sich denn die Verluste vor allem von SPD, aber auch von der CDU?
Die SPD verliert mit ganz großem Abstand die meisten Stimmen an die Grünen. Es sind knapp 30.000 Stimmen, die ihr da verloren gegangen sind. Es sind vor allem zwei Parteien, von denen sie aber durchaus auch Stimmen dazu gewonnen hat. Das sind nämlich CDU und FDP. Wir sehen von der CDU 7.000 Wählerinnen und Wähler, die rübergekommen sind zur SPD. Und von der FDP waren es 3.000. Da spricht viel dafür, dass da auch Wahltaktik der Wählerinnen und Wähler eine Rolle gespielt hat, dass die Anhänger von FDP und CDU dann eher noch die SPD stärken wollten. Es hatte sich ja eine Zeit lang so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen auch abgezeichnet zwischen Rot und Grün. Über ein ganz großes Thema muss sich die SPD in der Hansestadt ganz dringend beugen. Und das ist nämlich ein Generationenproblem, das die SPD da hat. 20.000 Stimmen hat die SPD eingebüßt, weil Wähler, also die noch im Jahr 2015 die Partei gewählt haben, die Sozialdemokraten, inzwischen verstorben sind. Und die einzigen Stimmzuwächse, die die Sozialdemokraten jetzt haben in Hamburg, die liegen tatsächlich bei den über 60-Jährigen.
Das war Sandra Schulz von Infratest DIMAP. Besten Dank für diese Einschätzung. Und damit schauen wir jetzt nach Hamburg zu unserem Korrespondenten Axel Schröder. Herr Schröder, die SPD hat, das haben wir gerade auch nochmal gehört, die meisten Prozentpunkte von allen Parteien verloren. Im Wahlkampf sind die Sozialdemokraten auch noch unter Druck geraten durch Vorwürfe von mutmaßlichen Steuergeschenken an die Warburg Bank. Dann ist es ihnen aber doch geglückt, die Grünen im Endspurt abzuhängen. Warum?
Na, ich glaube, das lag vor allem daran, dass Peter Tschentscher zum einen ankommt mit seiner zurückgenommenen, vielleicht auch hanseatischen Ruhe und Gelassenheit, aber dann auch mit seinen Versprechen, die er gemacht hat. Ist ja zum Beispiel mit dem Slogan aufgetreten, grüner wird's nicht. Also er hat ganz gezielt darauf gesetzt, auf grüne Themen, die eben den Klimaschutz voranbringen. Er hat sich sozusagen geriert als der eigentliche, der echte Klimaschützer, der die Sache ernst meint und der dazu auch noch einen Plan hat. Das hat er den Grünen abgesprochen. Aber sicherlich liegt dieses SPD-Ergebnis auch darin begründet für die Politik, die die SPD hier macht. Zum Beispiel, dass sie den Wohnungsbau vorantreibt und hier 10.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Das rechnen die Wählerinnen und Wähler. Das verbinden sie eher mit der SPD zum Beispiel als mit den Grünen. Also es ist beides. Es ist die Person Peter Tschentscher, aber es ist auch die Politik, für die er steht. Klimaschutz ja, aber in kleineren Schritten, als es die Grünen wollen.
Die Grünen haben ihr Ergebnis verdoppelt, aber eben das Wahlziel verfehlt, nämlich den ersten Bürgermeister oder erste Bürgermeisterin zu stellen. Waren die Erwartungen da etwas zu hoch?
Ja, die waren möglicherweise etwas zu hoch. Allerdings haben wir das ja auch schon bei anderen Wahlen erlebt, dass man also die Grünen, sagen wir mal, ein halbes Jahr vor der Wahl sehr, sehr stark sah in den Umfragen. Und je näher der Wahltermin rückte, desto mehr schmolz eben dieser Zuwachs dann ab. Und bei den Grünen ist es so, die lagen ja tatsächlich vor wenigen Wochen noch gleich auf mit der SPD, haben dann aber im Wahlkampf auch Fehler gemacht. Sie sind ja reingegangen in den Wahlkampf mit der Forderung einer autofreien Innenstadt und daraus wurde dann erstmal eine autoarme Innenstadt. Dann sollten nur noch einzelne Straßenzüge verkehrsberuhigt werden, Schritt für Schritt. Und diese Wackelei der Grünen, ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen getan, da den Kurs abzuschwächen. Das mögen ihnen einige Stammwähler übel genommen haben.
Wie sieht es aus mit der CDU und der FDP? Haben die Quittung bekommen für die Regierungskrise in Thüringen oder war das eine hausgemachte Niederlage?
Ich glaube, das spielt beides mit rein. Also einmal dieses Desaster von Thüringen, dieser Dammbruch. Zum anderen muss ich aber auch sagen, wenn man mit den Spitzenkandidaten der beiden Parteien gesprochen hat, mit Markus Weinberg von der CDU und Anna von Treuenfels-Frohwein, dann hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass da tatsächlich inhaltliche Angebote bestehen, die wo sich dann CDU und auch FDP dann tatsächlich essentiell von den Themen der SPD unterscheiden. Also die SPD ist hier wirtschaftsliberal, wirtschaftsfreundlich und da war es, glaube ich, sowohl für FDP als auch für die CDU sehr, sehr schwer, dagegen anzugehen mit eigenen Konzepten, die dann eben auch nicht wirklich eine Trennschärfe aufgewiesen haben.
Schauen wir noch kurz auf die AfD. Die hat Verluste zu verzeichnen, aber bleibt wohl im Parlament. Ist das nur der Effekt von dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau oder ist das mehr?
Ich glaube, das ist mehr, denn man muss sehen, worauf setzt denn die AfD? Die AfD ist hier aufgetreten mit einem Wahlprogramm, was viele, viele ausländerfeindliche Vorschläge enthält. Abgelehnte Asylbewerber sollen auf einer Insel untergebracht werden, mit elektronischen Fußfesseln ausgestattet werden. Und sie hat in ihrem Wahlspot ein sehr, sehr düsteres Hamburg-Bild gezeichnet von vermüllten Straßen und einer schrecklichen Kriminalität. Wenn man dann aber tatsächlich hier auf die Zahlen guckt in Hamburg, hier sinkt die Kriminalitätsrate, dann sind es vielleicht, und die Straßen sind nicht so fürchterlich dreckig. Da laufen die Hamburgerinnen und Hamburger hier mit offenen Augen durch die Stadt und sehen, das ist vielleicht ein Stück weit übertrieben, was die AfD uns da für ein Bild zeigt.
Das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten Axel Schröder aus Hamburg. Besten Dank. In Hamburg können also SPD und Grüne weiter regieren, wenn sie denn wollen. Und das bliebe dann das letzte Bundesland, das rot-grün regiert wird. Wie diese Ergebnisse in den Parteizentralen in Berlin aufgenommen wurden, das hat Nadine Lindner für uns beobachtet.
Es ist ein seltenes Bild an einem Wahlabend in Deutschland. Glückliche Sozialdemokraten, die nach 18 Uhr strahlen. Doch die gab es heute Abend. Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Beispiel für seine Verhältnisse fast euphorisch in der ARD.
Hier wird ordentlich regiert, hier wird soziale Politik gemacht und gleichzeitig immer einer ganz vernünftigen, geerdeten, pragmatischen Wirtschaftspolitik. Die Hamburger SPD ist Volkspartei und das ist auch das Konzept, das die deutsche SPD verfolgt.
Interessant, Die erst im Dezember neu gewählte Parteispitze mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hat im Wahlkampf in Hamburg kaum eine Rolle gespielt. Trotzdem gratulierte Walter-Borjans dem Wahlsieger Peter Tschentscher brav. Gute Stimmung gab es auch bei den Grünen, die als kleiner Koalitionspartner in Hamburg deutlich zulegen konnten. Robert Habeck, der Co-Parteivorsitzende.
Also es ist ein fantastisches Wahlergebnis. Es ist das zweitbeste Wahlergebnis der Grünen-Geschichte, nur getoppt durch Winfried Kretschmanns Wiederwahl damals in Baden-Württemberg.
Lange Gesichter, ernste Mienen und das völlig zu Recht gab es im Konrad-Adenauer-Haus. Die Lage der CDU ist katastrophal, das Hamburger Wahlergebnis ist es auch. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak war sichtbar zerknirscht.
Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands. Es ist ein historisch schlechtes Wahlergebnis für die CDU in Hamburg. Und daran gibt es nichts schön zu reden.
Es sei ein schwieriger Wahlkampf in Hamburg gewesen, so Ziemiak.
Das, was in Thüringen passiert ist und alle Diskussionen, die mit Thüringen in Zusammenhang waren, waren alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer der CDU in Hamburg.
Damit nennt Ziemiak nur eins der vielen Probleme, die die CDU gerade hat. Wie geht es weiter in Thüringen? Hinzu kommt, wie geht es weiter an der CDU-Spitze? Wie kann die CDU ihre Schwächen in den Großstädten überwinden? Fragen über Fragen für die Christdemokraten. Morgen trifft sich die Parteispitze der CDU in Berlin. Dann wird neben dem schlechten Hamburger Ergebnis auch über den Zeitplan und das Bewerberfeld für den Parteivorsitz gesprochen. Schwierige Lage auch bei den Liberalen. Die Partei muss zittern, ob sie es über die 5%-Hürde schafft. Eine Belastung auch für FDP-Parteichef Christian Lindner.
Dann natürlich die Irritation nach Thüringen, eine ganz schwierige Lage im Wahlkampf. Da sind viele derjenigen, die wir erreichen können, natürlich und zu Recht irritiert gewesen. Und da muss Vertrauen erst wieder wachsen. Das ist auch völlig klar nach so einem Ereignis.
Die AfD verlor ebenfalls. Der neue AfD-Parteisprecher Tino Chrupalla im ZDF.
Nein, ich sehe hier in Hamburg natürlich insgesamt bei den konservativ-bürgerlichen Parteien einen großen Verlust. Wir werden, wie gesagt, sehen, ob das diesen Abend bei uns anhält. Und wir bleiben auch weiterhin Volkspartei.
Das Ergebnis könnte parteiinterne Streits verschärfen. Die AfD hatte nach dem rassistischen Anschlag von Hanau eine kommunikative Kehrtwende hingelegt. Chrupalla sprach heute in einem Brief an die Mitglieder von einem rassistischen Verbrechen. Zuvor hatte sein Co-Parteivorsitzender Jörg Meuthen zu Hanau gesagt, dass dies weder rechter noch linker Terror gewesen sei. Die linke Parteichefin Katja Kipping konnte sich sehr zufrieden mit den moderaten Zuwächsen zeigen und zog ein erstes Fazit aus dem Wahlabend.
Die zentrale gesellschaftliche Botschaft von diesem Wahlabend lautet doch, dass die Parteien, die im Zweifelsfall mit der AfD stimmen, dass die abgestraft worden sind. Das ist ein wichtiges Signal für Demokratie und solidarisches Miteinander.
So Katja Kipping von den Linken im Bericht von Nadine Lindner. Was bedeutet die Wahl in Hamburg bundespolitisch? Welche Signale oder auch welche Warnungen gehen an die Parteizentralen in Berlin? Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler Frank Decker von der Uni Bonn. Er ist bei mir im Studio. Hallo.
Guten Abend.
Gehen wir die Parteien mal durch. Fangen wir an mit der SPD. Der Spitzenkandidat Tschentscher, der ist auf Distanz gegangen zum eher linken Führungsduo der Bundes-SPD und hat ein recht gutes Ergebnis einfahren können, zumindest am Bundestrend gemessen. Was kann die SPD jetzt lernen von Hamburg?
Ja, Tschentscher hat einen Kurs der Mitte gefahren. Das hängt natürlich auch mit der Situation in Hamburg zusammen. Dort ist man führende Regierungspartei. Aber die SPD ist eigentlich auch im Bund immer dann erfolgreich gewesen, wenn sie Wirtschaftskompetenz demonstriert hat. Und das ist schon die Gefahr, wenn man dort ein zu stark linkes Profil hat, dass das verloren gehen könnte. Allerdings muss man eben auch sehen, die Zuständigkeiten von Bundespolitik und Landespolitik sind verschieden. Soziales, Steuerpolitik, das findet auf der Bundesebene statt. Und da ist es ja auch in der Abgrenzung zu Mitbewerbern schon auch ratsam, dass man vielleicht auch das linke Profil schärft.
Norbert Walter-Borjans hat gesagt, das ist ein Zusammenspiel, jeder an seinem Platz. Heißt das, die SPD fährt da so zweigleisig, also Linkskurs und wirtschaftsliberaler Kurs?
Ja, jeder an seinem Platz heißt eben auch, in den Ländern sind die Bedingungen sehr unterschiedlich. Auch in Hamburg, das ist eine Stadt, die prosperiert, da wird man eine andere Wirtschaftspolitik betreiben, eine andere Sozialpolitik als in den ostdeutschen Ländern oder Nordrhein-Westfalen, wo es eben große Transformationsprobleme gibt.
Die Grünen haben ihr Ergebnis verdoppelt, aber haben das Wahlziel Nummer 1 zu werden verfehlt. Heißt das, Die Grünen sind kein Selbstläufer, auch wenn die jetzt gerade eine Umfrage hoch erleben.
Also ich habe dieses Gerede von der neuen Volkspartei Grüne schon immer für falsch gehalten. In den ostdeutschen Ländern schaffen sie es gerade mal über die 5%-Hürde. Da kann von einer Volkspartei nicht die Rede sein. Die Grünen profitieren ja davon, dass sie auch im Bund nicht regieren. Sie sind personell sicherlich gut aufgestellt mit Baerbock und Habeck und bespiele natürlich das Klimathema. Aber auch da wird es ja dann in der Bundesebene irgendwann konkreter werden in der Wahlkampfauseinandersetzung. Und da kann die Zustimmung der Grünen auch sehr schnell wieder zurückgehen.
Die Grünen haben ja viele Wähler von der CDU bekommen. Haben die Grünen zumindest in den Großstädten jetzt die Konservativen ersetzt?
Ersetzt sicherlich nicht, aber sie konkurrieren um dieselbe Klientel. Also die Grünen sprechen ja auch eine besser gebildete, auch einkommensstärkere bürgerliche Wählerklientel an. Und das hat ja auch dazu geführt, dass der Zuspruch für die drei linken Parteien insgesamt auch auf der Bundesebene deutlich stärker geworden ist, weil die Grünen eben aus dem Bereich von FDP und Union eben Wähler zu sich herüberziehen.
Was bedeutet das jetzt für die CDU, also für die programmatische Ausrichtung und auch für die Debatte über die Frage, wer neuer Parteivorsitzender wird?
Ja, da haben wir in der Tat eine schwierige Situation. Die CDU droht, wenn sie jetzt das konservative Profil schärft, wenn sie versucht, eher von der AfD wieder Wähler zurückzugewinnen. Dafür steht zum Beispiel Friedrich Merz, er hat das ja gesagt, Halbierung der AfD. Dann entsteht mehr Platz in der Mitte und dann könnten gerade die Grünen, aber auch die Sozialdemokraten eben dort auch wieder Unionswähler ansprechen. Und genau dieser Effekt ist ja in Hamburg auch eingetreten. Und da haben natürlich auch jetzt Thüringen und überhaupt die Führungsdiskussion in der Union kräftig mit dazu beigetragen.
Schauen wir auf die AfD, die hat erstmals Verluste jetzt eingefahren, musste auch eine Zeit lang bangen, ob sie im Parlament bleibt, wird wohl drin bleiben. Kann man sagen, dass das der Beginn eines Abwärtstrends ist?
Also das wäre viel zu früh zu sagen. Die AfD ist fest etabliert. Sie wird so schnell auch nicht wieder verschwinden. Aber es ist schon so, dass wahrscheinlich die AfD auch in den westdeutschen Ländern ihr Potenzial ausgereizt hat. Also dass sie gerade in einer liberalen Stadt wie Hamburg gar nicht in der Lage ist, in zweistellige Regionen der Unterstützung vorzudringen. Dafür ist sie mittlerweile einfach zu radikal. Die extremistischen Teile der Partei haben ja immer mehr an Bedeutung gewonnen und das wirkt eben auch auf viele Wähler abschreckend, die sie ansonsten vielleicht erreichen können.
Das heißt aber, Sie glauben nicht, dass sie den Radikalisierungskurs überdenkt, dass die Partei das hinkriegt?
Es wird sicherlich Auseinandersetzungen geben. Bisher ist das zusammengehalten worden durch die Wahlerfolge und wenn Wahlerfolge ausbleiben, dann könnten auch Konflikte in der Partei stärker aufbrechen.
Schauen wir auf die FDP. Wenn man bedenkt, dass die Hamburger FDP mehr als 40 Mal für die Anträge der Rechtspopulisten in der hamburgischen Bürgerschaft gestimmt hat, ist dieses Ergebnis dann auch eine Abmahnung, also dass die FDP nur überleben kann politisch, wenn sie sich nicht nur verbal von der AfD abgrenzt, sondern auch in den Taten?
Da ist natürlich mit Thüringen ein großer Sündenfall passiert. Christian Lindner hat auch angekündigt, dass man diese Praxis, also mit der AfD auch zusammenzustimmen, dass man das überprüfen wird. Also die FDP muss sich da eben auch nach rechts deutlicher abgrenzen. Das ist auch eine der Lehren jetzt aus diesem schlechten Wahlergebnis.
Dann schauen wir noch auf die Linken. Die sind ja fast unverändert. Was ist denn da das bundespolitische Signal? Einfach läuft?
Ja, also wir haben ja gesehen, bei den Bundestagswahlen, den beiden letzten Bundestagswahlen, hatte die Linke im Westen des Landes schon absolut mehr Stimmen als im Osten. Bei der letzten Bundestagswahl waren das sogar zwei Drittel der Stimmen, die auf den Westen entfielen. Und im Westen hat sie wiederum Hochburgen und dazu gehören die Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Da ist sie mittlerweile fest etabliert und ich glaube, diesmal gab es auch so einen kleinen Ramelow-Effekt, der ihr vielleicht dann auch zusätzlich noch Wähler zugetrieben hat.
Schauen wir noch ganz kurz auf den Gesamttrend. Bei den letzten 8 Landtagswahlen haben SPD und CDU Verluste eingefahren. Würden Sie sagen, das geht jetzt auch so weiter, dieser Abwärtstrend der Großen Koalition in den anderen Wahlen?
Ja, also es wird ja jetzt auch nicht mehr sehr viele Wahlen geben. Die nächsten sind dann 2021, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Das muss man natürlich abwarten. Aber von einer großen Koalition kann man nicht mehr sprechen. Das sind ja die beiden stärksten Parteien, die zusammengehen. Die Grünen haben die SPD auf der Bundesebene schon lange überholt. Also wir haben ein ganz anderes Parteiensystem mittlerweile. Und das birgt natürlich auch immer größere Schwierigkeiten dann bei der Koalitions- und Regierungsbildung.
Das sagt der Politikwissenschaftler Frank Decker. Besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend. Nun legt der Coronavirus auch den Bahnverkehr lahm. Aus Furcht nämlich vor Infektionen hat Österreich den Zugverkehr von und nach Italien eingestellt. Italien ist besonders betroffen vom Virus. Es sind bereits 3 Menschen daran gestorben. Jörg Seiselberg.
Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Italien steigt weiter. Am Abend waren über 150 Fälle registriert. Erstmals ist auch die Region Trentino-Südtirol betroffen. In der Provinz Trient wurde das Virus bei 3 Touristen aus Norditalien nachgewiesen. Am Brenner ließen die österreichischen Bundesbahnen einen Zug aus Italien stoppen. Der italienische Zugführer hatte mitgeteilt, dass sich 2 Reisende mit Fiebersymptomen an Bord befinden. In der Region Venetien wurden als Reaktion auf die wachsende Zahl an Coronavirus-Fällen alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Dies betrifft auch das weltbekannte Karnevalsfest in Venedig, das abgebrochen wurde. Die meisten Coronavirus-Infektionen gibt es nach wie vor in der Lombardei. Dort bleiben ab sofort alle Universitäten, Schulen und Kindertagesstätten, aber auch Museen geschlossen. Die Scala in Mailand hat alle Aufführungen abgesagt. Die härteste Maßnahme betrifft 11 kleine Gemeinden in der Lombardei und Venetien, die als Zentrum der Infektionen gelten. Die Orte wurden per Regierungsdekret unter Quarantäne gestellt. Niemand darf diese Gemeinden bis auf Weiteres verlassen. Das italienische Staatsfernsehen Rai berichtet, dass es in den abgeriegelten Orten teilweise zu Hamsterkäufen in den Supermärkten kommt. Die Bewohner befürchten offensichtlich, dass die Absperrung länger dauert und es dann zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung kommen könnte.
Das waren Informationen von Jörg Seiselberg. Und die Bürgerschaftswahl in Hamburg, die beschäftigt uns jetzt nochmal. Die wird natürlich auch groß in den Meinungsseiten der Zeitungen von morgen kommentiert. Marco Langer aus unserer Nachrichtenredaktion hat die Pressestimmen von morgen schon gelesen. In welche Richtung gehen die Kommentare denn da?
Ja, wenn wir uns bei den Hamburgern für dieses Wahlergebnis bedanken wollten, dann würden die wahrscheinlich mehrheitlich hanseatisch da nicht für antworten. Die Schönheit der Perle im Norden liegt natürlich im Auge des Betrachters, da sie nach der Richtung fragen. Die Frankfurter Rundschau sieht die Dinge so. Das alles klingt wie die alte Bundesrepublik. Ein adretter Landtagswahlkampf mit wohlerzogenen Menschen, die sich kurz und deutlich als Wahlkampf markiert etwas knuddeln und danach wieder zu einer Koalition unter befreundeten Demokraten verbünden. Coole Liberalität, attestiert der Tagesspiegel aus Berlin, der Regierung in Hamburg und schaut sich vor allem die Partei des Bürgermeisters an. Die hanseatische SPD verfolgt eine Politik, die konträr zu vielem steht, was die Genossen im Rest des Landes für richtig halten. Sie ist eng, Kritiker sagen zu eng, mit der Wirtschaft verflochten, ihre Spitze hat keine Angst vor Wachstum und scheut nicht den Umgang mit Reichen. Eine Spitze in Richtung der Bundes-SPD kommt auch vom ortsansässigen Hamburger Abendblatt. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans hätten, Zitat, zum Sieg von Peter Tschentscher ungefähr so viel beigetragen wie zum Triumph des FC St. Pauli im Volksparkstadion. Also nichts. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung konstatiert kühl, Politik und Politikerverdrossenheit sind kein Schicksal. Offenbar ist es nach wie vor möglich, so in einem Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen, dass der überwältigenden Mehrheit der Bürger nach 5 Jahren der Sinn nicht nach Abwechslung steht. Die AfD wird ja, nach dem, was wir jetzt wissen, doch in die Bürgerschaft einziehen. Die Tageszeitung Taz warnt ohnehin vor vorschnellen Schlüssen, was diese Partei angeht. Zitat: Der Nordwesten ist ziemlich gefeit gegen den Rechtspopulismus. Bei Landtagswahlen haben zwischen Hannover und Flensburg nie mehr als 7% rechts gewählt. Die AfD ist eine Partei des armen Ostens und des reichen Südwestens. Insofern ist es keine Überraschung, dass die AfD ihre erste Wahlniederlage überhaupt im Norden ereilt. Ja, und die CDU so, weder in Berlin noch in Erfurt ist ja klar, wohin die Reise geht. Die Rheinzeitung aus Koblenz kritisiert, was die Christdemokraten in Thüringen von der Bundesprominenz so zu hören bekommt. Statt Alternativen werden doch nur Denk- und Handlungsverbote bekräftigt. Es ist nicht verwunderlich, dass Jens Spahn, Friedrich Merz und Norbert Röttgen dies tun. Würden sie dem Drängen der Erfurter Christdemokraten nachgeben, bräuchten sie gar nicht erst als Kandidaten für den Parteivorsitz anzutreten. Und das Fazit heute kommt von der Ostthüringer Zeitung aus Gera, die den politischen Tag so zusammenfasst. Das für die CDU desaströse Wahlergebnis in Hamburg sollte Warnung genug sein. Entweder die Bundes-CDU präsentiert eine trag- und mehrheitsfähige Lösung für die Thüringer Verhältnisse. Bisher gab es da nur unbrauchbare Vorschläge. Oder sie lässt die thüringische Landespartei endlich mal in Ruhe. Da Aschermittwoch naht, wäre hilfsweise auch ein Schweigegelübde bis Ostern wünschenswert.
Das war die Presseschau von Marco Langer zur Wahl in Hamburg. Besten Dank dafür. Und wir halten Sie darüber natürlich auch im Weiteren auf dem Laufenden in den Nachrichten. Aber alle Informationen, Analysen und Hintergründe finden Sie natürlich auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt das Sportgespräch und danach die Radionacht mit Fazit. Da begrüßt Sie dann ab 1 Uhr mein Kollege Mike Herbstreuth. Ich bin Stefanie Rode, sage besten Dank, kommen Sie gut durch die Nacht.